heute ist tatsächlich Markus 9 dran. Das war im Sommer schon mal dran, aber da konnte ich dann nicht. Und darum haben wir das dann übersprungen. Da ist dann Helga für mich eingesprungen und das war ganz toll. Und ich möchte heute aus diesem Markus-Evangelium aus dem Kapitel 9 mit euch eine ganz berühmte Stelle anschauen, aber die einmal aus einer anderen, etwas anderen Perspektive. Und zwar meine ich die Erzählung, in der Jesus die drei Jünger mit auf den Berg nimmt und wo Petrus aus lauter Furcht dummes Zeug redet. Und ich möchte heute mal nicht auf Petrus gucken, sondern versuchen, aus Jesu Sicht, aus der Himmelssicht diese Erzählung zu beleuchten. Und ich habe mir dabei mal die Frage gestellt, wenn es stimmt, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal so gelesen in der Literatur, die ich so habe, wenn es stimmt, dass die Kernfrage unseres Lebens nicht zuerst heißt, wie kommen wir in den Himmel, sondern wie kommt der Himmel in uns? Und wenn es stimmt, und das stimmt auf jeden Fall, dass Jesus immer vom Himmel spricht, wenn er in der Bibel, aus der Bibel heraus spricht, wie müssten wir dann diese Erzählung lesen? Und das möchte ich mit euch jetzt mal in Ruhe durchgehen. Und anders als sonst gehe ich jetzt diese Verse 1 bis 8, sind das nämlich, die Verse aus dem 9. Kapitel, die Verse 1 bis 8, die gehe ich jetzt heute mit euch Vers für Vers durch und lese nicht im Stück, sondern mache so immer in kleinsten Abschnitten. Und um jetzt erstmal den Übergang hinzubekommen aus dem Kapitel 8, da spricht am Ende vom Kapitel 8 Jesus zu der Volksmenge und zu den Jüngern, und zwar über die Nachfolge und Selbstverleugnung und solche Dinge. Und nun sagt er zu Beginn des Kapitels 9 zunächst mal Amen. Das hat er immer gesagt, wenn ihm etwas sehr wichtig war und wenn er wollte, dass die Menschen ihm zuhören. Also hören wir ihm doch jetzt mal zu. Nun sagt er also im Vers 1, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Diesen Satz habe ich bis jetzt ebenfalls immer so verstanden, dass Jesus hier von einer zeitnahen Wiederkunft spricht. Und habe immer gedacht, naja, hat ja schon mal nicht geklappt, die sind auf jeden Fall alle schon mal tot, die da um Jesus rumstanden. Und so hat ja dann auch die Urkirche gedacht und hat erst die letzten Briefe, die uns in der Bibel überliefert sind, da haben sie dann begonnen, durch den Gang der Ereignisse in längeren Abschnitten zu denken. Ich bin da also in ganz guter Gesellschaft. Und vielleicht geht es ja euch sogar mit diesem Satz auch so ähnlich. Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Wenn doch aber Jesus hier davon spricht, dass der Himmel zu den Menschen kommt und nicht davon, dass die Menschen in den Himmel kommen, dann bezieht sich das aber doch direkt auf die Erzählung, die danach kommt und eben nicht auf die Ewigkeit. Diesen Zusammenhang hatte ich bis jetzt nicht so auf dem Schirm. Und Jesus spricht davon, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist, nicht irgendwann kommen wird. Also das für mich bestätigt das nochmal diesen Zusammenhang. Und er sagt, einige werden das erleben. Und das stimmt ja auch, denn er nimmt drei Personen mit. Das sind einige. Also nun bleibt für mich jedenfalls erstmal, einige Menschen werden sehen, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Ja, und dann geht's los. Im Vers 2 heißt es, 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Warum für Markus 6 Tage wichtig waren, weiß ich nicht. Wenn er nicht sagt, ein paar Tage später oder so, sondern genau 6, dann hat er dafür einen Grund. Es gab ja damals eine große Kunst, was Zahlen so bedeuten können und so. Das ist uns irgendwie verloren gegangen. Das weiß ich, kann ich also jetzt nicht so genau deswegen deuten. Aber für mich genügt es, zu sehen, dass Gottes Zeitplan einfach ein anderer ist als unserer. Jesus hat etwas angekündigt und erst knapp eine Woche später geht es dann auch los. Und ich glaube, das müssen wir hier immer und immer wieder berücksichtigen. Das ist nämlich wichtig. Auch wenn wir Anliegen zu Gott bringen oder Fürbitte halten, Gott hat einen anderen Zeitplan als wir. Das ging mir übrigens mit diesem Impuls hier auch so. Schon irgendwann im Sommer war er eigentlich dran. Und schon damals hatte ich immer wieder Jesus gebeten, mir zu zeigen, was aus diesem 9. Kapitel dran sein könnte. aber die Farben des Textes blieben immer irgendwie grau. Da leuchtete mich nichts an. Und auch in der Vorbereitung jetzt ging das genauso. Ich habe den Text immer wieder gelesen mit Jesus zusammen, aber es blieb einfach grau, irgendwie farblos, wenn ihr versteht, was ich damit meine. Und jetzt am Samstag, also jetzt gerade erst, habe ich Jesus gesagt, du Herr, wenn jetzt nichts passiert, dann muss ich am Dienstag sagen, ich habe nichts gefunden. Ohne dich mache ich hier nichts, das sind deine Menschen. Und dann wurden bei diesem letzten Lesen sozusagen, da wurden diese ersten 8 Verse bunt und lebendig. Erst dann war es offenbar dran, als ich schon dabei war, den Mut zu verlieren. Jesus hat einfach einen anderen Zeitplan. Aber weiter jetzt hier im Bibeltext. Jesus nahm also diese 3 Jünger mit auf den hohen Berg. Jesus ist immer wieder auf hohe Berge gegangen, wenn er mit dem Vater allein sein wollte. Aber nur dieses eine Mal nimmt er Zeugen mit. Ein Zeuge ist ja schon ziemlich prima. 2 Zeugen wurden damals als absolut vertrauenswürdig angesehen. Jesus nimmt 3 Zeugen mit. Es war ihm offenbar so wichtig, dass 3 dabei waren, dass er noch über das damals übliche Zeugenmaß hinausgegangen ist. Und Markus bestätigt das auch nochmal. Nur sie allein hat Jesus mitgenommen. Das finde ich spannend und das hat sicher auch noch eine theologische Bedeutung, die kann ich aber leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ich finde das spannend, dass es wichtig war, dass es 3 sind, die mitgehen. Und dann heißt es im Text weiter, im Rest von Vers 2 und Vers 3 dann, und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Das ist das Reich Gottes in Macht, so wie Jesus das gesagt hat im ersten Vers. Jetzt öffnet sich der Himmel. Jesus wird verwandelt. Er ist jetzt Teil des Himmels. Er trägt jetzt auch andere Kleider. Jetzt ist er Gottes Sohn und nicht Menschensohn. Was für ein Augenblick. Der Himmel öffnet sich. Und 3 Menschen dürfen dabei sein. Dann heißt es im nächsten Vers, da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose und sie redeten mit Jesus. Ein himmlisches Arbeitstreffen, würde ich das mal nennen. Die redeten mit ihm. Warum genau Elia und Mose? Das hat sicher auch eine Bedeutung. Vielleicht hängt das mit der Bedeutung zusammen schon alleine, die diese beiden für die Juden gehabt haben. Und was sie vielleicht auch mit der Erwähnung dieser Namen verbunden haben. Aber für mich ist die spannendere Frage eigentlich, woher wussten die Jünger das eigentlich, dass es sich um Elia und Mose handelte und nicht um andere Himmelsbewohner? Schließlich hatte ja niemand von den beiden die beiden persönlich gekannt. Und mit Fotos ist das ja so eine Sache damals gewesen, nicht wahr? Im Himmel sind offenbar Dinge einfach klar, die hier auf der Erde nicht einfach so klar sind. Der Himmel funktioniert anders. Was Jesus mit Elia und Mose besprochen hat, ist nicht überliefert. Und es ist auch nicht überliefert, ob sie eine für die Jünger verständliche Sprache gesprochen haben. Wie war es wohl sonst, wenn Jesus auf Berge gestiegen ist, um Zeit mit dem Vater zu haben? Der hatte sich ja immer wieder zurückgezogen, um Zeit mit ihm zu haben. Ob das da wohl immer so war? Ob er da immer eine solche Verwandlung erlebt hat? Ob da immer Himmelsbewohner mit ihm gesprochen haben? Oder vielleicht sogar der Vater selbst? Einmal ist er immerhin hinterher auf dem Wasser gegangen. Bei diesen anderen Malen waren aber eben keine Zeugen dabei. Nur dieses eine Mal, die 3. In der Vorbereitung habe ich gedacht, es ist ja ohnehin schon unfassbar, dass Jesus das alles immer für uns getan hat, in seinem Erdenleben. Aber wenn er dann auch noch zwischendurch immer wieder diesen Kontakt, so einen Kontakt mit dem Himmel gehabt hat, dann erscheint mir das noch wunderbarer, dass er nicht einfach dort geblieben ist, sondern immer wieder trotzdem in die Niederungen dieser Erde zurückgekehrt ist. Was haben wir für einen Gott? Da hat er den Himmel dann zum Greifen nahe und kommt trotzdem wieder und macht diese Aufgabe, die er hier auf der Erde hat, weiter. Unglaublich. Wohlwissend, was ihn da erwartet. Ja, das finde ich ganz toll. Ja, und dann kommt der grandiose Petrus. Im Vers 5 und 6 heißt es dann, Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren vor Furcht ganz benommen. Ja klar, das war Unsinn. Aber für mich heißt das nun in der neuen Lesart etwas ganz Entscheidendes. Wenn der Himmel geöffnet wird, sollten wir Menschen lieber den Mund halten. Es gibt offenbar nichts Adäquates, was wir Menschen sprechen oder auch nur denken könnten, wenn der Himmel so sichtbar in unmittelbarer Nähe ist. Da gilt eher dieses Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin, aus dem Psalm 46. Da gilt es eben eher Sprache und Denken und Tun sein zu lassen und nur noch still zu staunen, ehrfürchtig, anbetend und still. Auch bei den seltenen Gelegenheiten, die es in unserem Leben gibt, wo der Himmel offen ist. Lieber schauen und staunen und eben nicht unsere typischen irdischen Lösungsmöglichkeiten anbieten, so wie Petrus. Es gibt nichts, was wir beisteuern könnten, wenn der Himmel sich öffnet. Davon bin ich überzeugt. Ja, und dann kommt der Vers 7. Da kam eine Wolke und überschattete sie. Und es erscholl eine Stimme aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Im Grunde sind das ja zwei getrennte Vorgänge. Das eine ist ja schon mal das Unfassbare, dass drei Menschen mit dabei sein dürfen, wenn Jesus sich verwandelt und mit Himmelsbewohnern spricht. Das allein ist ja schon aufregend und wunderbar. Und dann kommt noch das zweite dazu. Der Vater im Himmel selbst, ganz in eigener Person, hat noch eine Weisung für die drei Menschen, die da oben mit auf dem Berg sind. Nicht nur Jesus spricht mit dem Himmel, sondern auch die Menschenkinder werden einbezogen in das göttliche Geschehen. Die Szenerie verändert sich ein bisschen dabei. Für die Weisung des Vaters kommt eine Wolke. Ja, das hab ich mich erst noch gefragt, warum da eine Wolke nötig war. Im zweiten Buch Mose wird dieser Grund dafür ganz deutlich. Damals hat nämlich Mose gesagt, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und dann heißt es, da sagte Gott zu Mose, du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, siehe, da ist ein Ort bei mir, stell dich da auf den Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann niemand schauen. Und für mich ist das ein ausreichender Grund zu sagen, da braucht es eine Wolke. Mit der Wolke schützt nämlich der Vater offenbar die drei Jünger. Der Himmel bleibt offen, aber durch die Wolke können sie dann eben den Vater nicht sehen. Er bleibt ihnen verborgen und sie können am Leben bleiben. So verstehe ich das. Und nun bekommen sie ein neues Gebot. Eine Weisung vom Vater, direkt vom Vater, ohne Mittelsleute, ohne stille Postverluste, direkt vom Vater. Was für ein Vorrecht, was für ein unglaublicher Augenblick im Leben eines Menschen. Stellt euch das doch mal in Farbe vor. Ihr hört, wie der Vater hörbar zu euch spricht. Das ist doch das, was wir uns immer wieder wünschen, dass wir mal eine hörbare Antwort aus dem Himmel bekommen. Und der Vater sagt einen Satz. Nur einen Satz, aber einen Satz, der Leben verändert, bis heute. Und dann kommt der Vers 8. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich, außer Jesus. Himmel ist wieder zu. Alles getan, alles gesagt. Eine kurze Zeit, eine intensive Zeit. Eine sehr besondere Zeit. Nun ist Jesus wieder Menschensohn. Vor allen Dingen Menschensohn. Und die Jünger sind wieder allein mit ihm. Was heißt so ein geöffneter Himmel für uns? Also für mich gibt es da mindestens zwei Aspekte. Das erste ist, wenn wir sehen dürfen, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist, so wie Jesus das hier erzählt oder wie das hier beschrieben ist, dann ist das ein seltener Moment. Von den Jüngern, die immerhin 3 Jahre lang Tag und Nacht mit Jesus unterwegs waren, ist das nur ein einziges Mal berichtet. Und vielleicht erleben wir so etwas Wunderbares auch nur ein einziges Mal in unserem Leben. Natürlich erleben wir auch heute schon in der Anbetung Augenblicke, in denen wir wissen, dass Gott nahe ist, dass ein Zipfelchen des Himmels geöffnet ist. Natürlich erleben wir auch Zeiten, wo es dran ist, zu schweigen und zu staunen. Aber so etwas Grandioses, wie hier berichtet ist, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und wenn wir das mal erleben dürfen oder erleben dürfen würden, dann werden wir sicher den Rest unseres Lebens davon zehren können. Da bin ich ganz sicher. Und ein zweiter Aspekt ist für mich auch, wir Kinder Gottes, wir können einen solchen Moment nicht machen. Wir können den nicht selber herstellen. Wenn der Himmel sich öffnet, ist das Gottes Werk, und zwar ausschließlich Gottes Werk. Mit noch so viel Anbetung, Lobpreis und was auch immer können wir einen solchen Moment nicht herstellen. Wir können ihn auch nicht mit unseren Kräften wiederholen, wenn solch ein Erleben ganz sicher Sehnsucht danach weckt. Gar keine Frage. Wir können nur Gelegenheiten bieten. Hätte zum Beispiel der Petrus unten am Berg noch gemault und gesagt, ach nee, jetzt auf so einen Berg klettern, das ist mir zu anstrengend, ich habe was Besseres zu tun, dann hätte er die Gelegenheit ausgeschlagen. Und er hätte sie verpasst. Eine einmalige Gelegenheit verpasst. Wenn wir Gott Gelegenheit bieten wollen, uns zu begegnen, können wir, so wie heute Abend auch, das mit Lobpreis und Anbetung anbieten. Oder mit Gebet und Stille oder Rückzug. Oder den anderen Möglichkeiten, die wir kennen, die uns in Gottes Nähe führen. Damit können wir unserem wunderbaren Gott Gelegenheiten geben. Es wird uns dabei wahrscheinlich immer so gehen, wie auch Elias gegangen ist. Gott ist nicht im Sturm, Gott ist nicht im Erdbeben und Gott ist auch nicht im Gewitter bei Elia gewesen. Es war ein sanfter, ein zarter, ein säuselnder Luftzug. Da wusste Elia, jetzt ist Gott da. Und dafür brauchen wir diese Stille, die dafür einfach eine Grundvoraussetzung ist. Stille, die uns so unglaublich schwerfällt. So aus dem Gewühl des Alltags mal eben zack, Stille, das funktioniert eben nicht. Auch wenn wir sagen müssen, im Moment ist es stiller, als uns das auch lieb ist. Oder kommt gerade wieder dazu. Ja, okay, aber diesen Schalter umlegen und schon ist es still in uns, das funktioniert eben nicht. Erst dann, wenn wir richtig zur Ruhe gekommen sind, und das braucht Zeit. Deswegen haben wir ja auch diesen Lobpreis am Anfang, dieses Fröhliche, und dann werden so, genau wie heute Abend, auch die Lieder inniger. Und dann haben wir die Gelegenheit, in uns für unseren Gott zur Ruhe zu kommen. Genau so. Aber wenn wir uns dann endlich auf die zarte Stimme unseres Gottes ausrichten können, dann bieten wir ihm eine solche Gelegenheit. Es kostet uns also nämlich etwas. Es kostet uns die Bereitschaft, uns für eine Zeit, zum Beispiel heute Abend, von nichts anderem mehr ablenken zu lassen und uns auf diese Nähe Gottes wirklich zu freuen. Und was für ein Lohn. Stellt euch das doch mal vor. Wir wären dabei, wenn Gott für einen Moment den Himmel öffnet. Also ich möchte da sehr gerne bei sein. Und ich möchte auch sehr gerne immer mehr so leben, dass mein Lebensstil solche Gelegenheiten bietet. Und am liebsten würde ich das mit euch zusammen erleben. So ein Moment.